Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Mein Name ist David und wieder live bei mir dabei ist Tobias heute. Und Tobias, es gab in der letzten Zeit einige Meldungen, die mich auf die Idee gebracht haben, so eine richtig deutsche Folge zu machen. Wir Deutschen, wir lieben doch, also ich bin doch halb deutsch, ich besitze die deutsche Staatsbürgerschaft, deswegen darf ich darüber sprechen. Aber wir Deutschen, wir lieben doch Regeln, oder? Wir lieben doch Recht und Ordnung, alles muss seinen Platz haben. Ja, und die Meldung, die ich ins Auge fasse zuerst, ist die Meldung über die neuen Safety-Car-Regeln in Le Mans. Hast du davon was mitgekriegt?
Ich habe mitbekommen am Rande, dass es wohl nicht mehr 3 Safety-Cars gibt, sondern nur noch 1.
Jein. Also es gibt schon noch 3. Also, ja, es gibt noch 3 Safety-Cars. Und in der Vergangenheit wurden diese 3 Safety-Cars immer gleichzeitig von der Strecke genommen, wobei gleichzeitig so eher eine grobe Regelung war, weil das kann man nie so richtig gleichzeitig machen, weil alle müssen ja einen bestimmten Punkt an der Strecke erreichen zur gleichen Zeit. Und das ist ja schwierig. Das ist nicht nur, geh runter von der Strecke zur gleichen Zeit, sondern die müssen alle an ihren Startpunkt wieder sein. Ja?
Stimmt,
also die haben ja ihre Startpunkte waren, ja, genau. Glaube ich. Genau, das waren jetzt Startziel, einmal Mulsanne gerade und ich glaube Arnage. Das waren die 3.
Das kann sein,
so,
ja.
Das habe ich in Erinnerung, weil sie sind immer losgeschossen Richtung Porsche-Kurves und das war immer so, ja, das war der Anfang nach dem Restart. Das geht weiterhin. Die Neuigkeit ist folgendes. Nach der jeweiligen Safety-Car-Phase werden die 3 Safety-Cars ein Safety-Car. Sprich, 2 Safety Cars werden zurückgezogen, also weggezogen. Aber ein Safety Car bleibt auf der Strecke.
Warum? Ja.
Vielleicht erklären wir den Vorgang und dann können wir beide irgendwie verstehen, warum. Weil ich verstehe das immer noch nicht.
Okay. Also für mich klingt das Vorgang, wie russisch Roulette gerade so ein bisschen. Wir gucken mal, wie wir uns hinschießen können. Ja.
Also ich kann dir das wahrscheinlich warum nicht sagen, aber ich weiß, was das Ziel ist. Das ist vielleicht einfacher zu erklären, das Ziel. Also die ziehen die 2 Safety Cars zurück und alle Autos sammeln sich hinter einem Safety Car, so wie wir das in allen anderen Rennserien kennen.
Ja, ja.
Der Grund, warum wir 3 haben in Le Mans, ist, weil die Strecke so riesengroß ist. Ja, also 14 Kilometer, ist groß. Also viel größer als jede andere Strecke, die Formel 1 befährt oder WEC sogar. Ich glaube, Spa hat 6 Kilometer oder so.
7,002 ist es, glaube ich, genau. 7. Und ab 7 Kilometer musst du 3 Safety Cars vorhalten. So war es bisher in der Regel.
Ja, genau. Und das ist seit einigen Jahren der Fall. Weiß ich seit genau wann, weiß ich nicht. Und das führt einfach dazu, dass man 3 gleichbleibende Abstände zwischen 3 verschiedenen Gruppen von Autos hat. Ja. Und jetzt wird das geändert in dem Fall. Erstens werden die 3 Safety Cars rausfahren, werden die Autos fangen. Dann werden die 2 Safety Cars wieder von der Strecke fahren und alle Autos sammeln sich hinter einem Safety Car. Aber das ist dann nicht ganz fair, weil je nachdem, wo die Safety Car rauskam, der Safety Car da auf der Strecke bleibt, ist nicht unbedingt der Führende hinter dem Safety Car. Also es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass der Safety Car
stimmt
als erstes Auto hinter dem Safety Car der Führende ist. Ja?
Das kommt ja einfach auf Punkt raus, wenn gesagt wird raus und dann ist das
genau,
so. Ja.
Genau. Die WEC möchte, dass wir quasi hinter dem Safety Car dann die Autos in quasi Rennen, wie sagt man, also so wie sie im Rennen sind, auch nach dem Safety, auch hinter dem Safety Car sind. Zum Beispiel, also in der gleichen Reihenfolge meine ich jetzt, in der gleichen Reihenfolge wie auf der Strecke, sollten sie auch hinter dem Safety Car sein. Das heißt, in dieser Reihenfolge hinter dem Safety Car müssen die Autos sich ja quasi einordnen. Also wird es
eine erste Phase geben, wo die Autos zusammenkommen hinter einem Safety Car. Phase 2 wird sein, die Autos müssen sich quasi einreihen, in dem Fall, dass die an den Safety Car vorbeifahren. Ja. Und ja, dann gehen sie um die Strecke rum und kommen dann wieder hinter dem Safety Car an. Dann, und das wird für jede Klasse passieren, auf Prinzip davon, also auf Basis von, wenn der Klassenführer hinter dir ist, ja, du fährst deinen Porsche und der Klassenführer ist hinter dir in der Safety Car Reihenfolge, dann darfst du rumfahren. Ja, pass around. Also darfst du an den Safety Car vorbei und dich hinten wieder einreihen. Das ist Phase 2. Phase 3 wird dann sein, nennt sich auf Englisch Dropback, was ich jetzt nicht so richtig, kann mir kein Bild davon machen. Ja, Dropback heißt aber irgendwie, dass dann die Hypercars nach vorne gehen, die LMP2s dann hinter den Hypercars sind und die GTEs hinter den LMP2s sind. Also wir haben dann noch eine Phase des Auseinander, ja, irgendwie den Knoten irgendwie lösen. Weißt du, was ich meine?
Es wird so quasi auf gut Deutsch das Feld so lange sortiert, bis da wieder ein neues Grid-Formation ist und ein neuer fliegender Starter folgt in Starterstellung.
Genau. Es kann dann natürlich sein, dass es Abstände von Runden gibt. Ja, also zum Beispiel der Führende in Hypercar hat einen Vorsprung von 3 Runden. Führt aber dazu, dass dann der Führende im Rennen, das sagen wir jetzt mal, es ist Toyota Nummer 8, hinter dem Safety Car führt und dahinter ist auch der Zweitplatzierte. Das Ziel ist wahrscheinlich, dass nicht, also die wollen wahrscheinlich nicht, dass es Abstände von mehreren Runden gibt, denke ich. Sie wollen dadurch wahrscheinlich engeres Motorsport. Darf ich erzeugen sagen?
Ja, es beschreibt es ganz gut, aber das Problem in meinen Augen, jetzt müssen wir uns nochmal vor Augen halten, was ein Safety Car ist. Ein Safety Car ist ein Element, um Fahrlinien und Strecken, Geschwindigkeit auf der Strecke so weit abzusichern, weil die Kondition das nicht erfordert. Wenn du jetzt aber das Safety Car so umbaust, dass das eigentlich ein Toyota ist zu schnell Regularium wird und wir eigentlich das Feld so lange jetzt durchsortieren lassen, dass wieder andere eine Chance haben, gegen Toyota zu gewinnen. Das hat doch nichts mit dem Safety Car zu tun. Also Entschuldigung, aber das tut doch jetzt die ganze Grundidee, warum es das Safety Car gibt, so ein bisschen zweckentfremden. Weil überleg dir mal, wie lange das dauern wird. Safety Car Phase so, rein, raus, fertig. Und jetzt ist das so, okay, die Safety-Car-Phase ist zu Ende. Jetzt fangen wir an zu sortieren. Das dauert wahrscheinlich doppelt so lang wie die normale Safety-Car-Phase. In der Zeit hast du wieder einen Unfall, der wieder alle 3 Safety-Cars auf den Plan ruft. Und dann hast du ewiges Hin und Her.
Möglich,
also, dann machen sie doch eher rote Flagge, als das Rennen fortzusetzen.
Hilfe. Du sprichst mehrere Punkte an, auf jeden Fall. Ja, in Sachen Fairness, ja, der Grund, warum, du hast es gerade angesprochen, der Grund, warum wir 3 Safety-Cars haben, ist, die Le Mans-Strecke, weil die Strecke so sehr lang ist. Ja. Das heißt, ein Auto führt mit 3 Minuten. Ja? Der Zweitplatzierte hat 3 Minuten weiter zurück. 3 Minuten. Die fahren aber trotzdem in derselben Runde. Ja? Obwohl der Abstand so riesengroß ist, weil Le Mans so, weil die Strecke so lang ist, sind sie trotzdem auf derselben Rennrunde. Und wenn wir nur ein Safety Car hätten und es gibt ein Safety Car, das Safety Car fährt raus und der Toyota führende, das führende Auto, lass mal Toyota außen vor, das führende Auto fährt hinter den Safety Car und der Zweitplatzierte fährt langsam auch ran. Und dann sind 3 Minuten Vorsprung futsch. Das ist weg. Ja, das ist aber nicht fair, weil dieser Vorsprung wurde womöglich durch gute Leistung und schnellen Runden oder strategischen Klugheit ausgearbeitet, ja.
Das ist ja genau der Punkt.
Deswegen haben wir 3, Weil dadurch verringern wir die Wahrscheinlichkeit, dass solche Riesenabstände einfach so verkürzt werden, indem wir sagen, okay, der maximale Abstand zwischen zwei Autos, der durch ein Safety Car erzeugt wird, ist eben 1,30 oder 1 Minute 45. Ich glaube, ungefähr ist das so. Und das ist für mich immer ein gutes Kompromiss. Du kannst verlieren, du kannst gewinnen, aber immerhin maximal gewinnst du vielleicht eine Minute oder verlierst du vielleicht eine Minute. Das kann man, glaube ich, in einem Rennen dieser Art verkraften. Auf jeden Fall. Und jetzt werfen die das halt eben weg. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist halt Diskussionspunkt.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es zu folgenden Situationen führen wird. Die werden das ein-, zweimal nutzen. Und spätestens dann werden sie feststellen, es dauert so lange. Wir machen entweder nur noch Full Course Yellow und dann gibt es gar kein Safety Car mehr. Oder wir machen gleich rote Flagge, rollen die Strecke auf, Rennen geht weiter.
Ja, du sprichst gut an, weil eben, um fair zu sein, in Le Mans haben wir schon andere Sachen zur Verfügung. Und auch um fair zu sein, in der Vergangenheit hat die Streckenleitung auf jeden Fall diese Werkzeuge öfters genutzt als jetzt ein Safety Car. Ich kann mich erinnern an dem Rennen im Jahr 2013, als wir damals einen Alan Simonson verloren hatten. Da gab es so viele Unfälle, da war ich vor Ort, durch die Bedingungen, durch die nasse Strecke. Die haben auch diese weißen Linien auf der Mulsanne gerade neu lackiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja. Und dadurch kam es zu etlichen Unfällen. Ich kenne noch Fred McAvicky im Aston Martin und Andrea Beliki im Rebellion damals, Riesenunfälle, Leitplanken zerstört, und das forderte halt sofortiges Eingreifen und eben längere Phase der Safety Cars, weil die Strecke muss homologiert werden und ohne Barriere geht es halt nicht. Und man hat sich sehr geärgert, weil die ganze 95% der Strecke war komplett frei und wir waren halt hinter dem Safety Car stundenlang. Und deswegen haben die diese Full Course Yellow eingeführt und das ist einfach um Welten besser. Also es könnte sein, dass diese ganze Diskussion komplett umsonst ist. Aber wer weiß.
Vielleicht ist es auch so ein Entgegenkommen zu IMSA, wo ja die NASCAR dazugehört, dass man dem amerikanischen Fan das Rennformat attraktiver machen möchte, indem man die Safety-Car-Phase verlängert.
Es ist schon sehr amerikanisch.
Ja, ne?
Also wirklich. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt es nicht. Mir gefällt es nicht von IMSA. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, in Sebring. Hatten wir das direktes Aufeinandertreffen quasi von den zwei Regeln. Und es sind einfach in IMSA, in Sebring, es sind einfach zu viele Unfälle, zu viele Cautions, zu viele Safety Cars, es ist einfach so. Aber ich habe das Gefühl, die wollen dadurch das Rennen enger machen. Also die Kämpfe um die Spitze und so.
Es ist auf jeden Fall eine künstliche Maßnahme. Und das Schlimme ist, das merkst du daran, dass ich habe jetzt gerade mal die Safety Car Paragraph vom aktuellen Reglement jetzt, was jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurde, muss ich noch durcharbeiten, muss auch noch auf die Website, das wird noch ein paar Tage dauern. Aber dort steht halt drin, dass diese Regelung, wie du es gerade beschrieben hast, reine Le Mans-Geschichte ist. Die taucht beim WEC-Reglement gar nicht auf. Hier ist jetzt nur erwähnt, es wird nur ein Safety Car auf einer Strecke zur gleichen Zeit erlaubt, außer die Strecke hat eine Länge von mehr als 7 Kilometern. Dann steht es der FIA frei, also optional, zwei zusätzliche Safety Cars an den Intermediate Points zu setzen. Das war früher sogar verpflichtend gewesen, jetzt ist es sogar optional geworden. Also die können auf die zwei Safety Cars in Spa verzichten.
Ja, ich denke auch in Spa ist das vielleicht nicht so notwendig. Das sind
0,02 Kilometer mehr.
Ja, gut, es gibt ja, also 7 Kilometer haben sie jetzt nicht zufällig ausgewählt, denke ich. Also es gibt schon, also sonst wäre es ja 8 und Spa wäre schon kürzer, ne? Also du hast auch das Wort Zeit verwendet. Ich mache mir Sorgen, dass dieser ganze Vorgang sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja.
Definitiv.
Auch wenn wir das nur einmal machen, wenn ich mir vorstelle, dass wir Pass-Arounds für zwei Klassen, ne, drei Klassen machen, alle eigentlich. Was ist, der Safety Car fährt auch mit 120 km/h. Ich habe vorhin geguckt, schnellste Rennrunde Le Mans, alle Klassen ungefähr, ich glaube, Hypercar waren es ungefähr 235 km/h Durchschnitt. Und bei GTE ist es ungefähr 205 oder sowas. Also wir sagen grob, die Autos hinter dem Safety Car, die fahren halb so langsam, halb so schnell als die Autos im grünen, ja, unter grünen Bedingungen. Ja. Wenn wir das ja so extrapolieren, könnten wir feststellen, dass eine Runde hinter dem Safety Car so ungefähr doppelt so lang dauert.
Okay.
Oder? So ungefähr. Ja. Also sechs Minuten bis sieben.
Klingt jetzt nicht unwahrscheinlich, ja.
Und wenn eine normale Runde unter normalen Bedingungen schon für die GT-Autos 4 Minuten dauert, dann hat man da ein Delta von 3 Minuten, bis die überhaupt hinten wieder ranfahren. Also wir warten ja noch. Und dann das, was ist, wie du sagtest, was ist, wenn da ein Dreher gibt oder jemand fährt in die Leitplanke? Oder ja. Ich meine, dann warten wir noch ewig. Und das kann doch eigentlich gar nicht zu Ende gehen.
Mir stellen sich dann noch einige viel mehr Fragen. Wird denn bei so langen Safety-Car-Phasen sogar das Fahrzeit gezählt für den Fahrer, weil der streng genommen gar nicht frei fahren kann? Nächste Frage, die sie mir stellt, wie verhält sich es mit der Boxengasse? Doch. Wird die, wenn die Safety-Cars wechseln, wieder zu und wieder aufgemacht? Es ist alles so ein bisschen, es ist einfach.
Ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Regeln. Ein bisschen. Aber übrigens, es gilt nicht in den letzten 60 Minuten vom Rennen. Also, da gilt es nicht.
Da gibt es keinen Safety-Car.
Nee. Nee, also es gibt kein Merging, Pass-Around und Dropback. Was das dann schlussendlich heißt, weiß ich nicht.
Aber das ist ja,
vielleicht bleiben sie bei 3.
Das ist ja für mich dann aber wirklich der Beweis, dass es eine rein künstliche Maßnahme ist, um so eine Dominanz wie Toyota die letzten Jahre zu unterbinden. Also anders kann ich mir es jetzt wirklich nicht erklären. Ja,
ich denke, die wollen halt so ein enges Rennen zum Schluss haben. Ja. Das ist wahrscheinlich dieses typisches, so und so, solches, so Autonummer, was auch immer, führt mit 3 Runden. Das wollen sie halt nicht, weil Spannung. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, bevor wir zu sehr spekulieren, dann müssen wir das wahrscheinlich live erleben.
Vielleicht.
Und dann können wir hinterher immer lästern.
Aber da können wir gleich bei dem deutschen und passenden Thema bleiben. Wie findest du es, dass das Safety Car jetzt seit diesem Jahr als Werbefläche missbraucht wird?
Erklär mal.
Naja, also,
was meinst du damit?
Es gibt ja immer einen Hersteller, der die Safety Cars quasi bereitstellt. Und die WEC kann das, so wie ich es mitbekommen habe, unentgeltlich nutzen für diesen Vertragszeitraum. Dafür bestimmt der Hersteller über das Erscheinungsbild des Safety Cars. Und das ist in diesem Jahr mit dem neuen Vertrag wieder Porsche. Und Porsche feiert 70 Jahre Jubiläum und macht es natürlich plakativ auf dem Auto sichtbar. 70 Jahre Porsche Jubiläumsedition. Habe ich so ein bisschen so ein Bauchgefühl damit, weil Safety Car ist eigentlich eine neutrale Instanz, weißt du? Und so wirkt das, als wäre der Safety Car ein bisschen parteiisch.
Ich habe das ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Aber ich meine, solange ich mich erinnern kann, war es in der Vergangenheit oft ein Porsche, der damals da Safety Car war. Wir hatten auch Audis, ganz vor 10 Jahren oder so. Das wird wahrscheinlich die R8 gewesen damals. Die Straßenversion. Schwierig. Ich meine, man profiliert sich doch schon gern über die Safety Cars.
Richtig.
Ich kann mich erinnern an die Aston Martin in DTM, kann ich mich erinnern, da, als er Motorsport mitgemacht hat, da hatten sie auch die Safety Cars zur Verfügung gestellt. In Formel 1 ist Mercedes, soweit ich weiß,
Jahren,
immer noch?
Genau, richtig.
Oder ist das wieder
aus? Immer noch.
Ja.
Aber es ist in jeder Rennserie ist es neutral. Es ist eine Lackierung, die der Hersteller vorgibt, farblich, okay. Aber du hast keine Schriftzüge, keine Marken, keine Wortmarken, kein Sponsoring drauf. Das ist das erste Mal in der WEC-Geschichte und auch in Le Mans, soweit ich es mitbekomme, dass du wirklich aktiv Werbung für diesen Autohersteller auf einem Fahrzeug hast, das rauskommt, weil es ja eine Notsituation das erfordert. Und in dem Moment ist es aber völliges Screentime nur für dieses Team, für diesen Hersteller, für diese Marke. Ich würde so stehen, Porsche fährt nicht mit. Okay, aber in dem Kontext finde ich es schon ein bisschen mit dem Bauchgefühl. Weiß ich nicht.
Nee, gut, eigentlich könnte man das auch als klug bezeichnen, weil sie haben da so eine kleine Nische gefunden, wo jetzt, ja, keine Ahnung. Ich kann, als anderes Beispiel von einer anderen Sportart, bei uns in Cricket ist es so, dass eine Brillenfirma die Schiedsrichter sponsert. Also Brillenfirma Specsavers sponserte sogar die ganze Liga und ja, die Schiedsrichter, die Umpires, wie sie heißen, die haben dann Specsavers auf ihren Trikots und so. Ja. Und es soll ja eigentlich lustig sein, weil sie brauchen ja gutes Sehvermögen. Ja, keine Ahnung. Ich meine,
lass mal eine Theorie dir vielleicht zum Denken. Ich würde jetzt mal eine ganz wilde Theorie in den Raum werfen. Was wäre denn, wenn man die verlängerte Safety-Car-Periode nur ins Reglement aufgebracht hat, damit Porsche mehr Screentime bekommt? Mal ganz blöd gedacht.
Naja gut, ich weiß jetzt aber nicht, ob unsere Kollege, Freund und Kollege Yannick Dalmas da mitmacht. Ich denke, da hat er ein Wörtchen zu reden, wenn es irgendwelche anderen Interessen eingewirkt.
So viel hat er nicht mitzureden. Er kriegt es ja als Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt und muss damit arbeiten. Mhm. Fertig, der ist ja normaler Angestellter in dem Kontext. Entscheidend tut das die FIA. Das ist ja genau der Punkt.
Naja, das ist schon ein Tick zu verschwörerisch für mich, muss ich sagen.
Ein bisschen Spekulation. Aber
wer weiß. Ja, es muss sein, muss
sein. Hey, apropos, gedacht ist es nicht. Ne?
Ja, stimmt, ja. Ja. Ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass es an ein Schluss, so, ja, zusammen als Zusammenfassung vielleicht, ich hoffe nicht, dass das neue Reglement erstens unverständlich ist, also dass das lange dauert und dass das langweilig ist und dass keiner so richtig Bock drauf hat. Und ich hoffe auch, dass es nicht schief geht, in dem Sinne, dass, weiß ich nicht, jemand nicht weiß, was er macht oder ein Team versteht das falsch, kriegt eine Strafe. Kann ja passieren. Ne? Und ich hoffe nicht, dass es vom Renngeschehen ablenkt. Und ich hoffe, dass wir grundsätzlich bei Focus Yellow bleiben, weil Focus Yellow ist für mich die beste Lösung. Es sei denn, es gibt eine sehr schwerwiegende Schaden oder eine Verletzung oder irgendwas ist passiert, wo es einen Abstand zwischen den Autos bedarf. Aber Full Cross Yellow ist eigentlich für mich, ja, er hat sich so verbreitet. Ne? Also
man hat sich dran
findet
gewöhnt,
man auch überall jetzt Virtual Safety Car in Formel 1, ne? Also Code 60 in Creventic auch. Ja, von daher hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so eine große Auswirkung hat.
Vielleicht zur Abrundung habe ich jetzt noch ein Regelthema. Ist ja heute der deutscheste Podcast in diesem Jahr.
Alle Zeit.
Genau. Bis jetzt. Also es gibt einen Punkt, wo das neue Regelwerk in meinen Augen für WEC und für Le Mans schon völlig versagt hat. Und das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Es wurde der halbe Punkt bzw. der ganze Punkt für jeden ab, der ins Ziel kommt, abgeschafft. Finde ich unverständlich an der Stelle, weil dieser halbe Punkt ab dem 11. Platz vergeben wurde und das war immer die Anerkennung dafür, dass du durchgehalten hast, dass du dein Auto nochmal rausgeschickt hast, dass du nochmal Kosten aufgewendet hast und du hast gekämpft und wirst belohnt mit einem symbolischen Punkt. Einfach ein kleines Dankeschön, dass du durchgehalten hast. Weil, sind wir ehrlich, es gibt jetzt keinen Punkt mehr und wenn du jetzt die Daten nicht aktiv brauchst, warum sollst du dann, wenn das Auto kaputt war, das noch weiter Kosten verursachen, auf die Strecke fahren, Garage zu, fertig, aus? Finde ich echt schade.
Ja, es war nur so, immer so ein bisschen eine Besonderheit, fand ich, in der WEC, dass das überhaupt gab. Es gab zum Beispiel dann auch 2013, Fuji, das abgebrochene Rennen, da gab es dann Viertelpunkte, weil wurden nur halbe Punkte verlieren und halb ist Viertel.
Das wurde übrigens auch angepasst.
Schwierig.
Die Fuji-Regel haben sie schon wieder gekippt. Jetzt ist die Bedingung einfach nur total bescheuert. Du musst mindestens 70% der Renndistanz absolviert haben, um Punkte zu bekommen.
Und wenn, wie ist es dann zu werten, wenn nichts? Gibt es eine Mindestanzahl von Zeit oder Runden?
70% Zeitdistanz.
Also wenn jetzt zum Beispiel in einer Situation wie in Fuji passiert nochmal, wo wir jetzt, glaube ich, 4 Runden oder 5 Runden hinter dem Safety Car hatten, das wird dann nicht gewertet als Rennen. Wie ist das dann zu verstehen? Also
ich lese es jetzt auf Englisch vor. Have covered at least 70% of the distance covered by the car classified in first place overall. Mehr steht da nicht.
Ja, okay. Ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich denke nicht, dass das, ja, ist nicht wahrscheinlich, dass das wieder so passiert, wie in Fuji damals. Also von daher denke ich, bedarf das keiner weiteren Auslegung in den Regeln.
Ich finde es aber blöd, ja, weil vorher war es auch sehr klar umrissen. Du hattest ja die mindestens 4 Stunden 30, so und so viele Minuten müssen frei gefahren sein. Das war ganz klar definiert. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt nur, weil das die WEC sich verändert, muss man natürlich das Regelwerk so aufweichen. Einfacher ist in dem Kontext ja nicht wirklich besser. Weil so ist es halt, klar, du konntest nicht frei fahren, also gibt es keine Punkte. Das heißt aber für die Teams, du kriegst auch weniger Gewinnbeteiligung, du kriegst weniger Screentime und alles, was drumherum hängt. Das heißt, die Teams bleiben auf den Kosten sitzen. Ja, das ist, weiß ich nicht, ob die sich damit gefallen tun.
Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ja, müsste erst eigentlich, das Ding ist, es muss immer irgendwie erst schief gehen, ja, bevor man merkt, oh, das ist scheiße, ja. Apropos auf den Kosten sitzen bleiben, ich wollte noch was ansprechen, was ein bisschen lustig, ist das lustig? Ist ein bisschen ernst.
Ich bin gespannt.
Ernst lustig. Wer regelmäßige Hörer ist, wird sich daran erinnern, als wir Daytona 24 Stunden besprochen hatten, am Anfang der Saison, der Anfang von LMDH, GTP in Imsa und die erste Gelegenheit, den neuen Porsche zu sehen, den neuen BMW zu sehen, den neuen Cadillac zu sehen und Acura. Und Honda, wir sagen jetzt einfach Honda. Honda hat das Rennen gewonnen und ich habe, genau was ich gesagt habe, genau weiß ich nicht mehr, aber ich war ziemlich überrascht und sehr angetan von der Leistung des Hondas. Wir hatten 2 Autos im Rennen und klar, die waren klar schneller. Ja, also Tom Blomqvist zum Beispiel, der hatte richtig gute Stints abgeliefert und hat dann Abstände verkürzt und dann zum Schluss nach dem letzten Caution, die sind einfach davon gerast, also die waren dann wirklich nicht mehr zu holen. Ich glaube nicht, dass das ein Doppelsieg war, 1. und 3. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall haben sie gewonnen, ja. Und alle haben das natürlich gefeiert und wie gesagt, überraschenderweise auch, weil im Vergleich zu Porsche und Cadillac hatten sie auch relativ wenig Testkilometer hinter sich, so was man liest. Jetzt stellt sie sich heraus, die haben geschummelt.
Was?
Ja, die haben geschummelt. Das Team, also stellvertretendes Team, aber eigentlich nur ein Ingenieur hat geschummelt. Und das wurde dann, es flog auf. Ich kann es dann erklären. Das war natürlich vor Sebring dann ein Riesenskandal. Die dürfen den Sieg behalten. Also die stehen noch in den Geschichtsbüchern da als Sieger von Daytona 24 Hours 2023 ist der Acura,
ja,
und Meyer Shank Racing. Aber sie haben $50.000 Strafe bekommen, alle Meisterschaftspunkte aberkannt bekommen, alle Punkte in dieser nordamerikanischen Langstreckenserie aberkannt bekommen, Preisgelder sind zurückgefordert worden. Teamchef Michael Shank ist auf Bewährung bis 30. Juni.
Bitte was?
Und die Akkreditierung von dem Mitarbeiter des Teams, ein Ingenieur, der wurde auch namentlich genannt, aber ich unterstütze das gar nicht. Ich fand das ziemlich krass, dass er namentlich genannt wurde, weil er findet wahrscheinlich so schnell keinen Job mehr.
Nee.
Ich erwähne ihn auch jetzt nicht. Er wurde, seine Kreditierung wurde zurückgezogen und er wurde bis auf Weiteres suspendiert von IMSA. Man muss da, glaube ich, eine Mitgliedschaft haben oder sowas. In der Art, so heißt es auf Englisch, Membership, IMSA Membership, wurde bis auf Weiteres suspendiert. Die Geschichte ist nämlich so, dieser Ingenieur hat die Daten manipuliert, die das Auto live an die Telemetrie übertragen hatte. Ja, wie und weiß ich nicht, aber das wurde live manipuliert und es handelte sich um den Reifendruck. Ja, also der Reifendruck, dadurch stellt man, also unter anderem kann man einstellen, wie hoch und wie tief das Auto sitzt, natürlich. Ah. Ja. Also wenn der Reifendruck halt niedriger ist, dann sitzt das Auto tiefer, hat mehr Abtrieb.
Gut, ja, okay.
Natürlich kann man das auch über die Federung und so weiter machen, aber Reifendruck spielt da auch eine Rolle. Und Honda und ich glaube IMSA setzt da auch einen Mindestreifendruck für alle Autos natürlich fest, weil es ist auch eine Sicherheitssache. Du kannst ja keine Autos haben, die da auf so Risiko fahren, weil sie die beim Reifendruck zu viel wegnehmen oder zu niedrig halten. Also er hat die Daten manipuliert, damit sie das Auto halt eben mit niedrigerem Reifendruck fahren konnte. Und er wurde natürlich dann komplett an den Pranger gestellt. Ich habe hier eine Übersetzung von den Ausführungen von Honda. Willst du es haben? Willst du es hören?
Ja, klar, ich bin gespannt.
Also, wir haben es natürlich Statement auf Englisch. Ich habe es jetzt einfach so übersetzt. Weil es ziemlich krass ist auf Englisch. Wir sind wegen des Fehlverhaltens des Meyer-Shank Racing Teams während des Rolex 24-Rennens in Daytona unglaublich enttäuscht. Nach dem Rennen stellten wir ein Problem mit den Daten des Hondas mit der Nummer 60 fest. Nach einer ausführlichen Prüfung der Sachlage trugen wir unsere Feststellung an die IMSA vor. Also Honda ging an IMSA direkt. Ja, krass. Ja. Honda Performance Development, also das ist Honda, also quasi Honda in Amerika, so heißt es, HPD, zeigt Nulltoleranz gegenüber Fehlverhalten, Säumnisse und Datenmanipulierung jeder Art. Die IMSA hat unsere vollste Unterstützung in diesem Anliegen. In den letzten Jahren haben wir enorm viel Arbeit geleistet, zusammen mit unseren Chassis-Partnern, damit das Auto, das ARX06, gebaut zusammen mit Orica, die optimale Leistung liefern kann. Es ist inakzeptabel, dass das nun in Frage gestellt wurde.
Also, wenn ich das jetzt als Außenstehender höre, höre das jetzt gerade zum ersten Mal, klingt das für mich so, als wählte Honda den Vertrag mit Michael Shank Racing auflösen, will die loswerden und hat jetzt einfach irgendeine fingierte Teamorder ins Leben gerufen, dass dann irgendwo irgendwas gemacht wurde in den Rennen. Dann wurde einer, der sowieso gekündigt werden sollte, als Bauernopfer vorgeführt, hat gesagt, hier, du, ja, mach mal das. Und dann hat, dass es wieder so eine Protestkette gab, der eine hat dem gesagt, und am Ende vom Tag kommt dann so eine Dinger beistande, weil so zu distanzieren von deinem Teampartner, kannst du mir nicht erzählen. Entweder du arbeitest zusammen und stehst zusammen gerade oder nicht. Aber das ist so wie, ja gut, jetzt haben wir einen Grund zu kündigen, weißt du? Also,
Ich weiß nicht, ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass, gut, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie so Ingenieurwesen im Motorsport funktioniert. Könnte man theoretisch irgendeinen Algorithmus laufen haben am Rechner? Sicherlich geht das.
Du hast doch für alles irgendwo doppelt und dreifache Sicherheit in diesem System. Also das ist, kannst du jetzt nicht erzählen, dass der eine alleine so eine One-Man-Show über die Bühne zieht und aus eigenem Ermessen jetzt die ganze Fahrzeugdaten manipuliert. Glaube ich nicht.
Wenn Michael Shank jetzt nichts, also wenn er was davon gewusst hat, ist er erstens ein ziemlich guter Lügner, weil er jetzt öffentlich zumindest, also er war schockiert und das Statement von dem Team war auch ein anderes Statement, das war auch ziemlich krass von der Wortwahl und wenn er jetzt nichts davon gewusst hat, dann ja, ist er ein guter Schauspieler. Und ich muss sagen, ich glaube ihm, dass das wirklich der Einzelne war. Und ja, wenn du sagst, die kündigen den Vertrag mit Maya Shank Racing, also ich glaube, das passiert wahrscheinlich ohnehin nach diesem Jahr, weil also Honda ist ja wirklich ja unglaublich stinksauer auf das alles, ja, dass das passiert ist, weil das wirft einfach ein komplett unglaublich schlechtes Licht auf das Team. Ja,
und das, was du sagst, das würde schon Sinn ergeben, wenn das wirklich so ein bisschen ein beschleunigter Prozess ist, weil ich kann mir vorstellen, es gibt in solchen Verträgen irgendwelche Betrugsklauseln drin, dass du irgendwelche Ausstiegspunkte hast oder ab sofort kündigen kannst. Und jetzt ist rein zufällig sowas passiert, was so einen Moment begünstigt, kann ich mir schon zusammenreimen in dem Kontext. Das ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, also auf jeden Fall schlug das in Imsa Wellen.
Glaube ich.
Wayne Taylor Racing mit Action Express Andretti sind auch sauer, weil sie finden, ja, okay, wir führen jetzt in der Meisterschaft. Ich glaube, zitiert wurde er und meinte, ja, wir haben jetzt die Punkte, aber meine Fahrer würden auch liebend gern die Armbanduhren haben von Rolex, weil jeder Sieger kriegt halt eine Armbanduhr. Und da hat er auch recht, weil sie haben natürlich dadurch eben gewonnen. Ja, also mehr kann man nicht sagen. Also das hat sie sicherlich.
Das stört mich sowieso, diese Prozesse, dass man sagt, nachträglich wird ein Sieg aberkannt und jemand anderes zugesprochen. Ein Sieg kann nur in dem Moment gefeiert werden, wo du aufs Podium gehst und der ganze Prozess stattfindet. Wenn im Nachgang eine Strafe erfolgt, sollte nach meinem Ermessen der Platz nicht vergeben werden. Dann gibt es halt nur einen zweiten und drittplatzierten. Fertig.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, ich mag das immer nicht, dieses nachträgliche Hin- und Hergeschiebe.
Ja, so kann man das ja natürlich auch lösen, dass dann nicht mehr Honda in den Sieger. Gut, dann hast du eben keinen Sieger. Ich weiß man nicht, kann, das ist wie in der Tour de France damals in den 90ern und so.
Man kann ja wenig sagen, du, der hat gewonnen, aber Sieg wurde aberkannt, weil man kann es ja komplett nüchtern in der Geschichte festhalten. Spricht ja nichts dagegen. Ja,
da würde ich aber auch als Zweitplatzierste sagen, okay, wenn er disqualifiziert wird, dann habe ich doch gewonnen. Wenn er geschummelt hat, habe ich doch gewonnen.
Aber du hast es ja im Rennen nicht durch eigene Leistung geschafft. Und dann müsstest du ja eigentlich erstmal nachweisen, dass dieser Vorteil, den sich der andere verschafft hat, dafür ausgewirkt hat, dass du es nicht schaffen konntest. Das ist halt immer das, was ich so ein bisschen habe, weißt du? Das ist immer so eine Behauptung. Der andere bekommt den Sieg, weil das ja daran lag. Aber ist es denn wirklich so? Weiß ich nicht.
Ja, aber man kann es zumindest argumentieren, weil jeder muss nach dem gleichen Regelwerk arbeiten.
Und ist richtig.
Wenn die das nicht getan haben. Ich meine, ja gut, es ist einfach so, wie es ist jetzt.
Halten wir fest,
eine ich krasse glaube,
Story ist jeder, es auf jeden Fall. Das passiert so schnell nicht alle Tage.
Ist eine krasse Story, ja. Ja. Und sehe da, wir lieben Regeln so sehr, dass wir fast eine Dreiviertelstunde drüber geplaudert haben.
So muss das.
So muss das sein. Sag uns gerne, was ihr von diesen ja, interessanten Safety-Car-Regelungen haltet und ja, vielleicht warten wir erstmal ab, was in Le Mans passiert.
Auch gerne Feedback an den Stellen, ob euch unsere, es gibt ja bei uns so wiederkehrende Formate im Podcast. Wir beschweren uns über die TV-Übertragung, das ist immer ein regelmäßig wiederkehrender Podcast. Und jetzt haben wir mal die deutscheste Folge aller Zeiten als neues Format. Wenn euch sowas gefällt, dass wir einfach so ein bisschen über Regeln und im Regelkontext der Ereignisse sprechen, lasst uns gerne Feedback auf Telegram oder sonst wo da. Können wir gerne wiederholen.
Super, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tobias, vielen Dank fürs Gespräch und ja, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.